for Change bei Staufen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Janice Köser und ich bin Akademie-Managerin bei der Staufen AG. In unserer heutigen Episode erwartet euch Dr. Christoph Weiß. Er ist Geschäftsführer der C&E Fein GmbH mit Sitz in Schwäbisch Gmünd. Fein wurde vor 150 Jahren gegründet und befindet sich auch heute noch in Familienbesitz. Über das vergangene Jahrhundert hat sich Fein weltweit als Spezialist für Elektrowerkzeuge einen großen Namen gemacht. Also made in Ländle quasi, wird der Schwabe sagen. Was Christoph Weiß auszeichnet, ist seine langjährige Industrieerfahrung, unter anderem bei Daimler-Benz und Festo. Er hat unzählige internationale Projekte beratend begleitet in der Automobilindustrie, in der Elektrotechnik, Chemie und auch zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung. Und seit 2015 hat er seine Schaffenswiese nochmal erweitert und ist Inhaber der Schmuckmanufaktur Ehringer Schwarz in Ulm. Mit ihm möchte ich heute über den Mut zu einer klaren Marktsegmentierung sprechen und darüber, welche Auswirkungen Fokussierung auf Komplexität und Kosten haben kann. Es freut mich, dass du mit uns heute deine Erfahrungen teilen magst, lieber Christoph.
Sehr gerne.
Super, und ich würde mit dir auch sehr gerne direkt einsteigen. Christoph, du bist Konzernlenker und Berater. Du bist Sanierer, Eigentümer, Buchautor. Unter anderem hast du den sehr ungeschminkten Bestseller Verdammt zur Spitzenleistung auch verfasst. Und es mag Zufall sein oder nicht, dass kaum eine deiner Berufsstationen keine Sanierungsarbeit erfordert hat. Mit dir haben wir also eine überzeugende Mischung aus Schwabe und Sanierer bei uns. Ich bin sehr gespannt, was das heute für uns bereithält. Ersteres ausweislich deines Geburtswohn- und Arbeitsortes und letzteres laut deiner ganz unverblümten Selbstdiagnose. Das hast du im Gespräch einem Weltgruppe-Redakteur mal verraten und das kann wohl kaum unter nur vier Ohren bleiben, wenn man das tut. Seit 3 Jahren bist du nun Geschäftsführer bei Fein. Was hat dich denn an dieser Aufgabe gereizt und welche Situation hast du denn bei deinem Antritt dort vorgefunden?
Gut, ich kenne das Unternehmen Fein aus der Perspektive des Aufsichtsgremiums. Bin 2014 als Bevollmächtigter eines Familienstamms dort berufen worden. Und ich habe es immer bedauert, auf ein neudeutsches Wort gebracht, diese Firma war über viele Jahre undermanaged. Und ich habe da auch aus meinem Herzen keine Mördergrube gemacht und habe das natürlich auch gelegentlich Kritik an der Geschäftsführung geäußert, was dazu geführt hat, dass meine Kollegen im bevollmächtigten Gremium eines Tages sagten, ja, wenn Sie sowieso alles besser wissen, dann machen Sie es doch mal selbst.
Dann machen Sie es mal selber.
Ja, und so bin ich im November 2020 als Geschäftsführer oder CEO bei der Fein, C&E Fein, als berufen worden. So, was hat mich gereizt? Ja, Fein ist eine exzellente Marke, ja, hat gerade in der Zielgruppe Metallhandwerk einen nach wie vor exzellenten Ruf. Aber das Potenzial, das in dieser Firma steckt, wurde bei weitem nicht gehoben von den Vorgängern. Und da bin ich jetzt seit 2,5 Jahren dran, mit meinem Team gemeinsam die Stärken des Unternehmens freizulegen und Freiräume zu schaffen für künftiges Wachstum. Und ich denke, da sind wir auch ganz gut vorangekommen in den letzten 2,5 Jahren.
Stärken freilegen, finde ich klasse, wie du es ausdrückst. Du hast bei Fein zusammen mit uns, also mit Staufen, auch die Vielschichtigkeit in euren indirekten Unternehmensbereichen so als enormer Kostentreiber identifiziert. Ich wähle ganz bewusst den Ausdruck Komplexität nicht. Das ist für mich immer ein Unwort. Das wird mittlerweile leider sehr inflationär für jegliche Situationsbeschreibung genutzt, die uns nicht einfach in den Schoß fällt, so im Gießkannenprinzip. Also in welchen indirekten Bereichen speziell und mit welchen Maßnahmen seid ihr den Herausforderungen bei Fein denn entgegengetreten?
Ja gut, Ausgangspunkt war einfach die nüchterne Diagnose, in welchen Märkten und mit welchen Kunden verdienen wir Geld, verlieren wir Geld und mit welchen Produkten oder Produktgruppen verdienen wir Geld oder verlieren wir Geld. Und aus der Diagnose heraus kam die Erkenntnis, wir sind in 60 Importmärkten tätig bis nach Afghanistan. die aber letzten Endes keinen wesentlichen Wertbeitrag leisten. Das hat Auswirkungen auf das Marketing. Ich muss Marketingzuschüsse machen. Ich muss in der Entwicklung Zulassungen für die entsprechenden Länder erwirken. Und so haben wir uns entschieden, uns aus 60 Importländern zurückzuziehen, einfach um generell den Vertrieb zu streamlinen und uns auf unsere eigenen Vertriebsgesellschaften plus drei weitere Importeure zurückzuziehen. Und das Gleiche haben wir bei den Produkten gemacht. Fein war über viele Jahre hinweg sehr erfolgreich mit der sogenannten Hochfrequenztechnologie. An sich eine sehr komplexe Technologie, sowohl in der Fertigung als auch in der Beratung, hat aber in den letzten Jahren stand am Ende des Lifecycle, und auch da haben wir uns entschieden, aus dieser Produktgruppe auszuscheiden, genauso wie aus einigen anderen Schätzchen, die zum Teil 30 Jahre und älter waren. Und das führt natürlich dazu, dass man die Fertigung, damit die ganze Arbeitsvorbereitung, die Qualitätssicherung, die die Arbeitspläne reduzieren kann, ja, und damit, auch wenn du das Wort nicht so magst, aber dadurch letztlich Komplexität aus dem Unternehmen herausnehmen. Also ich sag mal, über den Daumen, wir haben vielleicht insgesamt 10 Millionen Umsatz rausgenommen, haben aber dadurch auch Kostenfreiräume, die vielleicht bei der Hälfte des Umsatzes lag, freigesetzt. Ne? Das heißt, hieß aber nicht unbedingt, dass wir durch Entlassungen kompensiert haben, sondern wir haben uns einfach Freiräume für künftiges Wachstum geschaffen. Und durch eine Fokussierung auf laufende Produkte, die hervorragend im Markt etabliert sind. Mhm.
Schon während deiner Tätigkeit damals bei Festool warst du bekannt so als Verfechter der Marktsegmentierung. Du hast immer gesagt, fokussiere dich, definiere deine Nische, in der du Markt- und Leistungsführer werden möchtest. Was genau hast du denn damals da schon unternommen, um die Marke Festool zum Beispiel so erfolgreich auszurichten?
Gut, es war im Jahr 1991 und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ich war, glaube ich, der Erste im Markt für Elektrowerkzeuge, der gesagt hat, nein, wir produzieren jetzt keine Elektrowerkzeuge mehr für alle Branchen und für jedermann, sondern wir fokussieren uns und wollen der Beste oder der Leistungsführer sein, der die besten Elektrowerkzeuge für Schreiner, Maler und Karosserielackierer herstellt. Und das bei einem Volumen, das wir damals hatten von 45 Millionen Umsatz, war schon eine relativ mutige Entscheidung. Aber der Erfolg zeigt, dass das genau die richtige Entscheidung war. Wir haben den Markt segmentiert nach Branchen und damit auch nach Anwendungen. Und Festool, kann man heute unbestritten sagen, ist mit Sicherheit Leistungsführer in diesen drei Bereichen.
Du positionierst dich ja auch ganz klar dafür, dass den meisten Unternehmern oder Lenkern der Mut zur Marktsegmentierung fehlt. Denn Fokussierung bedeutet ja bekanntlich auch immer Einschränkungen. Ne? Der potenzielle Markt, der Kuchen, der wird immer kleiner. Und viele Entscheider, die setzen ja mit kleineren Märkten gleich weniger Absatzmöglichkeiten. Warum irren die sich denn aus deiner Sicht?
Die irren sich insofern. Natürlich kommt schon drauf an, die Nische nicht zu klein zu definieren. Aber wenn ich jetzt den gesamten Markt für Elektrowerkzeuge nehme, der liegt inzwischen vielleicht bei 12 Milliarden. So, und damals war der Markt ungefähr 4 Milliarden und wir haben einen Marktanteil gehabt von 1% und sagen dann noch, wir fokussieren uns auf eine Nische. Dann ist das in der Tat eine mutige Entscheidung gewesen, die sich aber gelohnt hat, weil wir wie kein anderer verstanden haben, was diese Schreiner und was diese Maler und Karosserielackierer wirklich brauchen. Und wir haben immer dem Motto gefolgt oder sind dem Motto gefolgt, erkenne das Problem deines Kunden und löse es besser als alle anderen und du kannst deinen Erfolg nicht mehr verhindern. Und genau das ist gelungen. Wir haben sehr genau verstanden, was diese Handwerker, welche Anforderungen die an Elektrowerkzeuge und das Zubehör und das Verbrauchsmaterial haben und haben letztlich es geschafft, genau diese Anforderungen zu erfüllen. Und es ist genau der Spruch eingetreten, der Erfolg gibt eindeutig recht. Das heißt, eine ursprünglich kleine Nische ist durch intelligente Problemlösungen immer größer geworden und wird auch immer größer. Und heute macht Festools ja wahrscheinlich Größenordnung 1 Milliarde Umsatz und kommend vor eben 30 Jahren von 45 Millionen.
Also mich zu fokussieren, den eigenen Markt und meine Zielgruppe zu kennen, das mündet darin, am Ende die richtigen Produkte zu produzieren und mich zielgerichteter zu positionieren. Das nehme ich jetzt mal mit aus deiner Aussage. Ja. Wie gehen denn Unternehmen aus deiner Erfahrung das dann auch strategisch sauber an? Also ich wünsche mir jetzt so einen Erfolgsschlüssel natürlich am allerliebsten von dir.
Ja. Ja gut, Ausgangsbasis ist sicherlich immer das bestehende Kunden- und Produktportfolio. Ich muss mal meine bestehende Kundschaft segmentieren. Wie lässt sich die denn grob einordnen? Im Markt für Elektrowerkzeuge oder generell technische Produkte ist es meistens ein Würfel. Ich habe irgendwelche Produktgruppen, die ich an bestimmte Industrien oder Industriegruppen verkaufe und dahinter steht meistens eine bestimmte Anwendung. Und in diesem Würfel muss ich dann meine kleinen Ecken suchen, in denen ich mich entsprechend positionieren kann. Und dann kommt es entscheidend darauf an, wenn ich mal diese Grunddefinition getroffen habe, die Key Buying Factors nenne ich das gerne, wirklich detailliert zu verstehen. Das heißt, von außen nach innen zu denken, was brauchen die Kunden und wie kann ich das optimal erfüllen. Und das kann ich eben, das leuchtet sicherlich ein, wenn man Leistungsführer werden will. Ich kann nicht überall Leistungsführer sein. Dazu ist die Welt zu groß und viel zu komplex. Und von daher muss ich mich einfach fokussieren auf bestimmte Bereiche, die ich dann wirklich ganz tief durchdringe und in denen ich wie kein anderer diese Märkte und die Endkundenbedürfnisse verstehe. Und das schafft am Ende den Erfolg zum Leistungsführer und damit natürlich auch die entsprechende Profitabilität.
Lass uns gerne nochmal gedanklich einen Schritt weitergehen. Veränderungsprozesse nachhaltig lebendig zu halten und nicht einschlafen zu lassen, das bedeutet ja auch, diese Prozesse beharrlich immer wieder anzupassen und neu zu justieren. Wie gelingt es mir nun, meine strategische Ausrichtung in sogenannten, lass es mich reife Märkte nennen, konsequent laufend zu validieren? Und wie schaffe ich es, in der Königsdisziplin dann auch meine Organisation wandlungsfähig und damit wettbewerbsfähig zu halten? Was meinst du?
Entscheidend, ich habe das gerade eben schon genannt, ist der Blick von außen nach innen. Und viele, viele Unternehmen, die ich auch aus der Nähe kenne, denken immer noch von innen nach außen. Also ich habe irgendeine Idee und suche dann quasi meinen Markt. Wenn ich aber von außen komme und mit den Kunden intensive Tiefeninterviews führe, dann verstehe ich, was die brauchen. Und das, was die brauchen, verändert sich über Zeit. Und dann ist es meine Aufgabe, diesen Veränderungen in der Zielkundschaft letztlich durch meine Organisation zu folgen. Ich habe es vorher gesagt, mit dieser HF-Technik, die mussten wir aufgeben, weil sie nicht mehr marktfähig war. So, und dafür müssen wir jetzt eben in eine EC-Technologie investieren. Das sind neue Motoren, die sind bürstenlos, haben eine ganz andere Leistungsdichte und kommen in ihrer Charakteristik nahe an diese HF-Technik heran. Und so muss ich technologisch neue Wege beschreiten, aber ich muss auch im Vertrieb und im Marketing natürlich neue Wege beschreiten, wenn sich mein Markt und meine Kunden verändern, wenn die sich weiterentwickeln, dann muss ich mich als Anbieter eben auch weiterentwickeln. Da gibt's kein Patentrezept, außer dem zu sagen, verstehe deinen Kunden und folge ihm und gucke, wie sich deren Bedarfslage und deren Probleme verändern über Zeit.
Wenn ich mich mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens beschäftige, dann darf ich auch nicht vernachlässigen, Vision und Mission genau ins Visier zu nehmen. Für viele Unternehmen ist das ziemlich steinig und es erscheint oft wie so eine endlose Suche nach dem Heiligen Gral, irgendwie eine sinnstiftende Vision zu definieren. Eine Vision mit Strahlkraft, mit der sich alle Mitarbeiter identifizieren. Lass es mich noch ein bisschen spitzer formulieren. Die Vision ist so das höchste und das entfernteste Ziel, wonach Unternehmen streben. Und diesem ein Ziel müssen sich alle anderen weiteren strategischen Ziele und Maßnahmen unterordnen. Christoph, wie gelingt es einem Unternehmen, die Vision wirksam zum Leben zu bringen? Also warum ist in so vielen Unternehmen die Vision überhaupt nicht spürbar?
Ich kann es jetzt nur am Beispiel Fein erläutern. Das ist es unsere Vision, den Handwerker und Industriemitarbeiter im Metallhandwerk die optimalen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die seine Arbeit erleichtern, die auch sein Arbeitsergebnis qualitativ besser machen und mit denen er rundum zufrieden ist, weil wir seine kaufentscheidenden Faktoren treffen. Das ist für mich eine Vision. Wir machen Menschen letztlich, erleichtern deren Arbeit. Wir machen die Menschen produktiver. Wir helfen dem Unternehmer am Ende auch eine bessere Ergebnisrechnung zu erwirtschaften, weil seine Mitarbeiter produktiv sind. Das ist eine klare Vision. Also wir haben damit auch leisten einen Mehrwert für unsere Kunden. Im Fall von unserem Schmuckunternehmen Ehinger Schwarz ist es die Vision, dass wir unseren Kundinnen strahlende Momente vermitteln. Ja, das heißt nicht der Schmuck an sich, sondern einfach der Moment. Ja, nicht der Schmuck strahlt, sondern auch die Kundin strahlt. Ja, und das sind, denke ich, inspirierende Begriffe und Visionen, die unseren Mitarbeitern in völlig unterschiedlichen Branchen, aber natürlich in unterschiedlichen Ausgangssituationen mit dem Unternehmen identifizieren und für die dann klar ist, sowohl für den Kunden als auch für die Mitarbeiter, dass sie hier ja an was Größerem arbeiten als jetzt nur einen Bohrhammer entwickeln und einen Bohrhammer verkaufen oder einen Trauring zu verkaufen oder was auch immer. Mhm.
Auf unserer diesjährigen Lean-Management-Tagung, dem Best Practice Day, wirst du Ende Juni in Darmstadt auch als Speaker an Bord sein. Und da erwarten unsere Teilnehmer noch einmal die tiefen Bohrungen ins Thema rein. Ich sag's dir, ich freue mich jetzt schon drauf, dich noch zum einen oder anderen Punkt so richtig auf den Zahn zu fühlen als Moderatorin. Und mit Blick auf die Uhr jetzt, erlaub mir bitte eine letzte Frage noch. Die darf zeitlich auf jeden Fall noch drin sein. Jedes Unternehmen hat oder sollte haben, so meine Hoffnung, eine Strategie. Warum tun wir uns häufig dennoch so schwer, diese Strategie auch konsequent umzusetzen? Beginnt das bereits in der Zieldefinition? Verrennen wir uns irgendwie in den Maßnahmen oder wird die Zielerreichung überhaupt nicht ausreichend nachgehalten? Was ist der Grund dafür, dass so viele Unternehmen an einer wirksamen Entfaltung ihrer Strategie scheitern? Und kann dabei vielleicht, ich sag mal, Hoshin Kanri nennen wir das, helfen?
Janice, ich sage das immer gerne, Strategie beginnt mit der Antwort auf die Frage, was machen wir nicht mehr? Und genau an der Frage scheitern die allermeisten Unternehmen. Ich habe es vorher erläutert, schon bei der Frage der Komplexität. Wir haben einfach gestrichen. Und viele, viele Unternehmer, die klammern sich an jeden Euro Umsatz und tun sich enorm schwer damit, irgendetwas aus dem Portfolio zu nehmen, auf Kunden zu verzichten. Und das ist letzten Endes das größte Hindernis bei der Umsetzung einer wirklich schlagkräftigen Strategie. Wenn ich an allem festhalte, wie es heute ist, ja, dann wird es extrem schwierig, ein Unternehmen wirklich strategisch nach vorne zu bringen. Ich muss verzichten, ich muss Dinge abschneiden, ich muss mich konzentrieren, ich muss mich fokussieren und nur dadurch entsteht am Ende die notwendige Kraft. Bildhaft gesprochen mit einer Metapher, nehmen einen Gartenschlauch, ja, da kommt vorne ein bisschen Wasser raus und jetzt verdichte das Ganze in einen Hochdruckreiniger, dann kommen vorne 150 oder es gibt tolle, noch tollere Geräte, da kommen 1000 Bar Wasserdruck raus, ist immer noch das gleiche Wasser, es ist aber hochverdichtet. Und genau so funktioniert Strategie. Ich muss letzten Endes meine Energie im Unternehmen bündeln und hochfokussiert auf einen Punkt richten. Und dann komme ich am Ende auch durch den Markt, auch als kleines Unternehmen und werde überdurchschnittlich rentabel und erfolgreich sein.
Du hast über dich selber gesagt, ich bin angespannt glücklich und auch wenn Epochenbezeichnungen ja traditionell eher von den nachfolgenden Generationen vergeben werden, ich nenne diese Epoche jetzt mal unsere Podcast-Ära, das digitale Zeitalter und darin ist Zeit etwas, was sehr rar ist und manchmal zu Anspannung führt. Davon möchte ich dir heute nur so viel nehmen, dass sie dir für andere schöne Dinge nicht ausgeht und damit du angespannt glücklich bleibst, sag ich dir herzlichen Dank für deine Zeit, Christoph, die du uns geschenkt hast. und dir weiterhin ein gutes Feingespür für eure Lean-Vision. Liebe Zuhörer, wir sind am Ende unserer Episode angekommen. Ihr wisst, was folgt, unsere drei Juwelen aus dem heutigen Gespräch. Und die würde ich wie folgt zusammenfassen. Erstens, denke von außen nach innen. Das heißt, erkenne das Problem deines Kunden, erfülle seine Anforderungen und du kannst deinen Erfolg nicht mehr verhindern. Zweitens, fokussiert euch. Strategie beginnt immer mit der Frage, was machen wir nicht mehr? Leistungsführer produzieren nicht alles und nicht für jedermann. Und zum Schluss, komplex bedeutet nicht zwangsläufig kompliziert. Inspiziert eure Unternehmens-DNA, um Stärken freizulegen. Und selbst bei vermeintlich einfachen Alltäglichkeiten tendieren wir zur Komplexität. Und es kann auch mal herausfordernd werden, weil wir Zusammenhänge neu verstehen müssen. Das lässt manches zwar kompliziert erscheinen. Es ist aber nicht die Komplexität, die Kompliziertheit schafft. Kompliziertheit könnt ihr nämlich ganz einfach wieder abschaffen, wenn ihr sie erkannt habt. Also gebt euren Mitarbeitern unterstützende Werkzeuge an die Hand und schafft strahlende Momente für Mitarbeiter und Kunden. Falls ihr in das Thema Strategieentfaltung tiefer einstauchen möchtet, empfehle ich euch abschließend noch unser White Paper Strategy Excellence. Das findet ihr zum Download auf unserer Website, kostenfrei und inhaltlich wertvoll. Danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Janice Köser.